Ja, schön euch zu sehen. Ich erinnere mich an eure Konfirmandenzeit so ein bisschen. Vor allen Dingen erinnere ich mich an den Jahrgang 1997. Das waren, glaube ich, die kleinste Gruppe, die ich hatte. Nur 8 Konfirmandinnen und Konfirmanden, aber eine etwas spezielle Gruppe. 96, das war auch eine gute Gruppe, glaube ich. Aber davon habe ich nicht so viele Erinnerungen wie an die 97er. Mit den 96er waren wir, glaube ich, im Missionarischen Zentrum auf der Freizeit, glaube ich, nicht? In Oldenburg, Offener Diek, genau. Und da musste man immer einen Pauschalbetrag bezahlen, für jede Gruppe so viel. Und dann dachten wir, wenn nur 8 Konfirmanden sind, dann ist das zu teuer pro Person. Da gehen wir in ein anderes Haus, wo wir mit weniger Leuten gut hinkommen können. Dann waren wir ausnahmsweise mal im Söster-Heim bei Friseute. Das war also eine besondere Erfahrung. Und darüber gibt es einen Bericht im Kakenblatt. Und diesen Bericht möchte ich doch jetzt, bevor ich anfange zu predigen, gerne zum Besten geben. Von Insa Schlachter. Freitag, den 31. Januar 1997. Nach unserer Ankunft im Söster-Heim haben wir erstmal Tee getrunken. Dann haben wir unsere Zimmer in Ordnung gebracht. Danach haben wir einen interessanten Film angeschaut, er hieß Moses. Als wir dann mit dem Abendessen fertig waren, haben wir den Film zu Ende geschaut. Danach hat Heike Eden uns ein Passamal bereitet und uns alles erklärt. Jetzt mussten wir ins Bett. Heike Eden war ja als Praktikantin damals bei uns, als Diakonin. Samstag, den 1. Februar, nachdem Pastor Behrens alle zum Aufstehen überredet hatte, gab es ein köstliches Frühstück. Am Vormittag hatten wir einen gewöhnlichen Konfirmandenvormittag und danach ein gutes Mittagessen. Nachmittags haben einige sich in der freien Zeit die Söste beguckt. Und dann gab es einen interessanten Konfirmandenunterricht. Abends hat Heike einen witzigen Spieleabend für uns vorbereitet. Zuletzt gab es noch eine gute Nachtgeschichte. Sonntag, den 2. Februar. Nach dem Frühstück sind wir in eine kleine evangelische Kirche gegangen. Die Friseute, das ist ja sehr stark katholisch geprägt, eine riesen katholische Kirche und eine kleine evangelische Kirche. Und dort waren wir im Gottesdienst. Nach dem Mittagessen und der freien Zeit haben wir eine Stadtrede gemacht. Am Abend hatten wir wieder Konfirmandenunterricht, bis die Sicherung herausgesprungen ist und wir im Dunkeln saßen. Ja, Montag, den 3. Februar, am Vormittag hatten wir eine kurze Zeit Konfirmandenunterricht. Dann haben wir uns zur Abreise fertig gemacht. Das war die Konfirmandenfreizeit im Söster-Heim. Ja, und mittlerweile sind also 25 oder 26 Jahre vergangen und ihr seid hier als silberne Konfirmandinnen und Konfirmanden. Am liebsten hätte ich jeden von euch mal so ein bisschen interviewt, wie es euch ergangen ist seitdem. Wenn ihr jetzt auf die 25 oder 26 Jahre zurückblickt, was habt ihr erlebt, was habt ihr erfahren? Könnt ihr sagen, ja, es war eine gute Zeit, mein Leben ist gelungen, was ich mir vorgenommen habe, das ist auch eingetreten. Oder vielleicht sagt ihr auch, nee, mein Leben ist ganz anders verlaufen, als damals, als ich als Jugendliche oder als Jugendlicher gedacht habe, wie es wohl sein würde. Ganz anders, aber insgesamt auch ganz gut. Oder vielleicht sogar insgesamt doch nicht so gut. Aber schön, dass ihr jetzt dabei seid, wie es auch gelaufen ist. Und ich hoffe, dass es gut weiterläuft und dass ihr später einmal sagen könnt, ein erfülltes Leben habe ich gehabt. Wie kann mein Leben gelingen? Das ist auch die Frage, auf die unser heutiger Predigttext antwortet. In diesem Predigttext wird diese Frage aber so nicht gestellt. Hier wird gefragt, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe. So fragt heute kaum noch jemand. Aber ich meine, hier geht es darum, dass der Mann, der diese Frage stellt, den Wunsch hat, ich möchte gerne, dass mein Leben am Ende als gelungen angesehen werden kann. Dass ich am Ende das beste Ziel erreicht habe. Das beste Ziel, was es gibt. Nämlich das ewige Leben bei Gott. Und bevor ich nun den Predigttext vorlese, lass uns noch einmal still werden zum Gebet. Herr unser Gott, und wenn wir nun auf dein Wort hören, lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Öffne unsere Ohren und Herzen, für dich und für dein Wort. Amen. Ja, der Predigtext für heute, das ist die Evangelienlesung, die für diesen Sonntag vorgesehen ist, am 18. Sonntag nach Trinitatis, nämlich die Geschichte von dem sogenannten reichen Jüngling. Markus 10, Vers 17 bis 27. Und zur Lesung des Predigtextes bitte ich aufzustehen. Als Jesus hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Amen. Von einem kurzen Gespräch berichtet Markus uns in dieser Geschichte. Ein Mann kommt zu Jesus. Bei Matthäus wird gesagt, es sei ein junger Mann, ein Jüngling. Und weil er ein reicher Mann ist, darum wird er auch wohl als der reiche Jüngling bezeichnet. Vielleicht war er auch in eurem Alter, so um die 40 herum. Nach Lukas kommt er aus einem guten Hause. Er gehört zur Oberschicht der Bevölkerung. Er ist reich. Er braucht sich keine Gedanken darüber zu machen, wie er über die Runden kommt. Er ist wohl auch angesehen. Er bekommt Bestätigung. Er kann sich Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen. Er kann ein sorgenfreies Leben führen. Was hat dieser junge Mann für gute Startbedingungen? Mancher junge Mensch wünscht sich das bei uns ja auch. Und welche Eltern möchten ihren Kindern nicht auch gerne gute Startbedingungen geben, damit sie ihr Leben gestalten und aufbauen können? Dieser Mann, der da zu Jesus kommt, ist kein oberflächlicher Mann. Er möchte nicht nur ein sorgenfreies Leben führen, das hat er ja schon. Er möchte auch ein sinnvolles Leben führen. Er ist reich, aber er weiß wahrscheinlich wohl, dass Reichtum nicht glücklich macht. Er kennt auch andere Werte als Geld und Besitz. Deshalb kommt er zu Jesus, von dem gesagt wird, er ist Gottes Sohn. Ich stelle mir vor, wie diese beiden Männer einander gegenüberstehen. Der junge Mann, wahrscheinlich gut gekleidet, ein junger, eleganter Herr, er ist auf Jesus zugekommen. Noch bevor er etwas sagt und noch bevor Jesus etwas zu ihm sagen kann, sinkt er auf die Knie, einfach so auf den staubigen Boden. Er macht sich klein, um Jesus die Ehre zu geben. Guter Meister, so nennt er Jesus. Jesus, der Lehrer, der Rabbi, der sich in Gottes Wort gut auskennt. Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Das ist für ihn das größte Ziel. Ich finde, ein wunderbares Ziel. Ein Ziel, von dem ich glaube, dass es nur wenige Leute vor allen Dingen auch nur wenige junge Leute vor Augen haben. Das Ziel ist für ihn nicht ein gutes finanzielles Polster, um sorgenfrei leben zu können. Nicht die Anerkennung von Menschen, nicht der berufliche Erfolg, auch nicht das familiäre Glück. Alles erstrebenswerte Ziele. Aber für ihn ist es nicht das Hauptziel. Sein Wunsch ist, ich möchte das ewige Leben ererben. Ich weiß, dass alles andere, mein Geld und mein Besitz, sehr schnell den Bach runtergehen kann. Und was ist, wenn eine Finanzkrise eintritt? Was ist, wenn ich meine Freunde verliere? Was ist, wenn es beruflich bergab geht und ich bin arbeitslos? Was ist, wenn ich krank werde? Ich möchte ein Ziel, das beständig ist, das bleibt. Ich möchte ein Ziel erreichen, das Ewigkeitswert hat. Dieses Ziel möchte ich erreichen. Mein Leben ist gelungen, wenn ich das ewige Leben ererbe. Was muss ich dafür tun? Das ist eine Frage. Jesus weist ihn auf die 10 Gebote hin, nachdem er bereits die Anrede guter Meister zurückgewiesen hat. Nur Gott selbst kann noch als gut bezeichnet werden. Du kennst die Gebote, sagt Jesus. Die habe ich alle gehalten, ist seine Antwort. Ob das wohl stimmt? Aber Jesus zieht es offensichtlich nicht in Zweifel. Er akzeptiert diese Antwort so und nimmt an, dass dieser Mann das wirklich ernst meint. Okay, du bist ein frommer Mann. Du achtest wirklich auf die Gebote, wirklich toll. Und dann macht Jesus eine Pause. So stelle ich mir das vor. Vielleicht ist der junge Mann inzwischen auch aufgestanden. Die beiden stehen einander gegenüber. Jesus sieht ihn an, er sieht ihm direkt in die Augen. Und dann heißt es, Jesus gewann ihn lieb. Jesus sieht in diesem Mann einen aufrechten Burschen, einen Prachtkerl, den kann man einfach nur lieb haben. Wie geht die Geschichte weiter? Wenn ich den weiteren Bibeltext nicht kennen würde, dann würde ich wohl vermuten, Jesus sagt, klasse, du bist genau der Richtige für mich. Ich habe zwar schon 12 Jünger, aber du kannst als 13. ruhig dazukommen. So jemanden für dich, so jemanden kann ich gut gebrauchen. Du meinst es wirklich ernst. Du befolgst Gottes Gebote. Du kannst für viele Menschen ein Vorbild sein. Komm, folge mir nach, geh mit mir und du wirst ein erfülltes Leben haben. Aber so geht die Geschichte nicht weiter. Jesus sieht ihn an, gewinnt ihn lieb und sagt, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Sollte er nicht einer sein, dem sein Besitz und sein Geld nicht so wichtig sind? Er fragt doch weiter. Er fragt doch nach dem ewigen Leben. Er weiß doch, dass er seinen Besitz und sein Hab und Gut einmal zurücklassen muss. Aber Jesus sagt nicht, freu dich an deinem Besitz und vererbe ihn später an deine Nachkommen. Er sagt, geh hin, und zwar sofort, jetzt. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. Wie es scheint, ist das Gespräch an dieser Stelle zu Ende. Jedenfalls wird von einer Antwort des reichen Mannes nichts berichtet. Berichtet wird, dass er unmutig wird. Man könnte auch sagen, er war sehr betroffen. Er ist traurig über Jesu Antwort. Damit hat er nicht gerechnet. Er ging traurig davon, so heißt es. Ich stelle mir vor, dass er sich langsam von Jesus abwendet. Er ist enttäuscht. Er mag Jesus nicht mehr in die Augen sehen. Sein Kopf senkt sich. Sein Blick geht nach unten. Ohne ein Wort zu sagen, dreht er sich um und geht langsam weg. Es fällt kein Wort. Die Jünger stehen um Jesus herum und sie alle blicken dem jungen Mann nach, der sich immer weiter entfernt, bis er um eine Ecke gebogen ist. Denn er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter, heißt es zur Erklärung in der Bibel. Nein, von seinen Gütern, von seinem Besitz konnte er sich doch nicht trennen. Und Jesus sagt daraufhin zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen? Die Jünger sind entsetzt. Wenn dieser junge Mann nicht in das Reich Gottes kommt, dieser aufrichtige, fromme Mann, wer dann? Wer kann dann selig werden, fragen sie. Wer kann dann dieses Ziel erreichen, das ewige Leben zu bekommen, wenn nicht der? Über wen kann dann gesagt werden, sein Leben ist gelungen, weil er das ewige Leben ererbt hat? Er hat ein Leben geführt, das Gott wirklich gefällt. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es im Kern gar nicht um den Reichtum. Es geht nicht darum, wie viel Geld einer auf dem Konto hat. Es geht nicht darum, was einer alles zu seinem Besitz zählt. Es geht darum, ob jemand, ob arm oder reich, bereit ist einzugestehen, alles, was ich bin und was ich habe, ob es viel ist oder wenig, bringt mich nicht zu Gott. Das ewige Leben kann ich mir nicht erkaufen, nicht durch mein Vermögen, aber auch nicht durch meine Frömmigkeit, nicht durch meine Großherzigkeit, nicht durch meine Hilfsbereitschaft, was ich alles für andere getan habe, sondern nur dadurch, dass ich zugebe, ob mein Leben gelingt, ob ich einmal das Ziel erreiche, das über meine Lebensjahre hinaus hier auf der Erde hinausreicht. Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann es nur als ein Geschenk Gottes annehmen. Ja, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Es ist möglich, dass ein wohlhabender Mann, vielleicht sogar ein Millionär, erkennt, alles, was ich habe, hilft mir nicht weiter. Ich bin allein auf Gottes Liebe angewiesen. Ich brauche seine Kraft. Ich brauche auch seine Vergebung. Ich brauche Jesus, den Sohn Gottes, für mein Leben. Es gibt eindrückliche Beispiele von wohlhabenden Menschen, die so leben. Ja, sie sind reich, aber sie sehen ihr Vermögen an als etwas, das Gott ihnen geliehen hat, damit sie es zum Wohl vieler Menschen verwalten. Der reiche Mann sagt, dass er alle Gebote gehalten hat, aber ein Gebot hat er nicht berücksichtigt, nämlich das erste Gebot. Dort heißt es ja, Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Andere Götter, das brauchen keine Götterstatuen zu sein. Das kann auch das Geld sein, dass ich das Geld geradezu vergöttere oder anbete. Martin Luther sagt zu diesem ersten Gebot, woran du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Was dir am allerwichtigsten ist, vielleicht ist es dein Geld, vielleicht ist es auch dein beruflicher Erfolg, von dem alles abhängt, oder dein Ansehen, das du genießt vor anderen Menschen. Vielleicht ist es auch deine Familie, die du geradezu vergötterst, deine Kinder vielleicht. Vielleicht ist es die Ehre und Anerkennung, die du suchst. Es ist wunderbar, wenn du dich einsetzt, wenn du Menschen in deiner Familie hast, die zu dir stehen. Wie toll ist es, wenn wir erleben, wir halten zusammen, wir gehören zusammen. Es ist toll, wenn Menschen da sind, die einem auch Anerkennung geben, einen Mut machen. Aber wenn es um das ewige Leben geht, wenn es um das Ziel geht, das über unser irdisches Leben hinausweist, dann helfen keine Menschen, auch wenn sie dir noch so nahe stehen. Dann hilft dir auch kein Geld und kein Besitz, dann hilft auch kein Arzt. Dann hilft nur Jesus. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Und wer sein Leben gestaltet in der Haltung, ich lebe von dem, was er mir gibt. Ich kann zuversichtlich leben, weil er mich festhält. Ich kann mein Leben gestalten, weil er für mich einsteht, auch für meine Fehler, auch für meine Schuld, auch wenn manches schiefgelaufen ist, wenn ich manches verbockt habe. Ein neuer Anfang ist möglich mit ihm, immer wieder. Und wenn es ganz dicke kommen sollte, wenn gesagt wird, jetzt gibt es keine Hoffnung mehr, wenn ich das Ende meines Lebens vor Augen habe, dann habe ich doch noch Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, die von mir kommt, nicht etwas, was ich mir eingeredet habe, sondern das, was Jesus, der auferstandene Herr, der Lebendige, mir zusagt, siehe, ich bin bei dir alle Tage und auch in der Nacht, auch dann, wenn es dir ganz dreckig geht. Du kannst dich auf mich verlassen. Das ewige Leben, du kannst es dir nicht erarbeiten, du kannst es dir nicht verdienen, aber ich schenke es dir, weil ich dich so lieb habe. Amen.